Hört ihr mich? Gut. Das, woran eine Gesellschaft krankt, steht immer in der Gefahr, auf uns Christen übertragen zu werden. Das ist ein Zitat von Dr. Johannes Hartl, den werden einige von euch kennen. Der ist der Leiter vom Gebetshaus Augsburg und würde sagen, in unserer frommen Szene vielleicht der Star im Moment so. Den laden alle ein, ist ganz spannend. Und Johannes Hartl hat diesen Satz gesagt in einer Predigt vor einem halben Jahr ungefähr. Und diese Predigt hieß, gerade leben in verdrehten Zeiten. Und mich hat dieser Satz sehr bewegt jetzt in meiner Vorbereitung, weil er so gut zum Thema passt von heute. Und weil er so gut zu meiner Generation vor allem passt. Bisschen Generationenkunde, Generation Y, das sind so ungefähr die Geburtenjahrgänge, ungefähr 1980 bis 1999. Also doch auch ein paar hier im Raum, denke ich. Man könnte jetzt viel sagen über unsere Generation, das erspare ich euch jetzt, ihr könnt es im Internet nachgoogeln. Aber ein, zwei Sachen zum Thema Treue. Es ist unheimlich spannend nämlich. Früher, das kennen die Älteren unter uns wahrscheinlich noch, wenn man ein ganzes Leben lang seinem Arbeitgeber die Treue hält, ja, Daimler, Bosch, Siemens, egal, die Großen, das war irgendwie was wert. Ein ganzes Leben lang die Treue zu einem Arbeitgeber. Wenn du heute mit jungen Menschen aus der Generation Y sprichst, dann ist das gar kein attraktives Ziel mehr. Das strebt eigentlich so gut wie keiner an. Ein ganzes Leben lang treu einem Unternehmen, wenn es gut ist, okay. Wenn es meinen Wünschen entgegenkommt, okay. Aber grundsätzlich, Treue zu Verbänden, da kämpfen nicht nur wir als Kirche, als Jugendarbeit dagegen. Treue zu Verbänden nimmt total ab. Das ist eine spannende Sache. Viele Jugendliche sagen, solange ich meinen Glauben, meinen Gott habe, ist ja alles in Ordnung. Aber ich brauche doch keinen Verband. Ich brauche doch keine Treue zu einem Verband oder zu einer Organisation. Und bei dem Thema Beziehungen wird es vielleicht am deutlichsten. Beziehungen und Treue und meine Generation. Gibt ein Berliner, Kolumnist, Blogger, Michael Nast heißt der. Vielleicht sagt dem einen oder anderen der Name was. Michael Nast schreibt regelmäßig Blogs online. Und er hat in einem seiner Blogs das Thema Beziehungen angesprochen. Und unsere Generation mit dem Titel Generation beziehungsunfähig. Und dieser Artikel wurde in kürzester Zeit gehypt und er hat ein Buch gemacht mit dem gleichen Titel Generation beziehungsunfähig, verkauft sich extrem gut. Und eine dieser Thesen in dem Buch ist, dass meine Generation, aber ich möchte es nicht nur auf meine Generation anwenden, aber hauptsächlich unsere Generation sagt, also wenn ich in einer Beziehung bin, ist ja schön und gut, aber wenn was Besseres kommt, dann muss ich die Gelegenheit beim Schopfe packen und muss mit meinem aktuellen Partner Schluss machen. Das ist nicht nur Gerede, ich war am Dienstag genau in einem solchen Gespräch drin. Das war ganz spannend. Ich war in Kassel beim Deutschen EC-Verband. Wir hatten so eine Musikausschusssitzung und ich habe einen jungen Mann mitgenommen, den kannte ich noch gar nicht. Bisschen jünger als ich, glaube 24 sowas, 25. Kannte nicht, das hat ganz gut gepasst. Er war auf meinem Rückweg, konnte ihn da rauslassen an der Autobahnraststätte. Und wir haben ein bisschen uns unterhalten und wir kamen recht schnell ins Gespräch. War auch echt ein angenehmer Typ. Und dann kamen wir irgendwann auf das Thema Beziehungen und Freundschaft und Partnerschaft. Und wir sind echt gleich ziemlich tief eingestiegen. Wie gesagt, wir kannten uns gar nicht. Und dann haben wir über das Thema geredet. Und er hat dann so ein bisschen anklingen lassen, dass er eine Freundin hat und es nicht so gut aussieht. Und er hat erzählt, dass er so ein bisschen Mist gebaut hätte. Und ich habe mir gedacht, das geht mich ja nichts an. Ich muss ja nicht nachhaken, was da passiert ist. Wir kennen uns ja seit 4 Stunden, ich muss jetzt nicht fragen, was da war. Aber er hat von sich aus selber ein bisschen weiter erzählt und irgendwann war klar, er muss in irgendeiner Art und Weise untreu geworden sein. Also irgendwie war er untreu. Ich wollte es wie gesagt nicht wissen, geht mich nichts an, aber irgendwie hat es dann immer mehr konkretisiert. Er hat irgendwie einen Fehler gemacht. Er war irgendwie mit einer anderen Frau untreu. Und das Spannende ist, wie seine Freundin reagiert hat. Sie hat ihm es nämlich einfach bedingungslos verziehen. Einfach verziehen. Und jetzt kommt das noch Spannendere. Er hat es mir dann gesagt, Kim, ich war echt untreu und sie war so treu und ist immer noch so treu zu mir und will mit mir zusammenbleiben. Aber ich glaube, ich will nicht, weil ich das Gefühl habe, dass vielleicht noch etwas Besseres kommt. Und das Spannende ist, wenn man, es gibt Umfragen, es gibt Statistiken zu dieser Generation. 93%, also fast alle, halten den Wert Treue für was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und ihr merkt an dieser Stelle, das beißt sich doch hinten und vorne. Also auf der einen Seite sagt man, wir wollen unbedingt diesen Wert Treue, also fast 100%, wir wollen den leben, aber auf der anderen Seite, ja, wo machen wir das denn? Und das ist vielleicht eine der großen Krankheiten meiner Generation, wir wollen unglaublich viel, aber wir schaffen nicht so viel. Und das ist vielleicht auch irgendwie ganz menschlich. Ganz viel zu wollen ist super, aber das auch zu schaffen. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut auf dieses Thema, weil ich gedacht habe, in meiner Vorbereitung, wir Christen müssten ja eigentlich auf dieses gesellschaftliche Thema mega die Antworten haben oder zumindest ein großes Interesse, Antworten zu finden. Da müsste ja geradezu Aufbrüche da sein, über dieses Thema Treue zu reden, weil es ja fast nirgends funktioniert. Und aus meiner Generation gibt es viele Kinder, viele Scheidungskinder, wo die Eltern nicht treu waren. Ich komme aus so einer Familie. Deswegen, wir bräuchten genau dieses Thema, meine Generation bräuchte dieses Thema, weil wir da nicht Experten drin sind. Und jetzt ganz spannend, ich habe eure Predigtthemen, ich habe die mir mal angeguckt und das Thema Treue daneben gelegt und verglichen. Und mir ist was aufgefallen. Thema Selbstbeherrschung war mal dran, ne? Dachte ich, oh, das ist spannend. Selbstbeherrschung, hört man sehr, sehr selten was drüber. Habe ich noch nie was drüber gehört. Güte, auch ein spannendes Thema. Sanftmut, hätte ich auch gern gehört. Also ganz viele Themen, die beim reinen Lesen schon vom Titel interessant klingen. Und da kam meins, Treue. Und ich habe es irgendwie gelesen und dachte, pff. Und ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt, aber Treue ist meiner Beobachtung nach eines der Themen, die mit Abstand am meisten ausgelutscht sind in unseren Kreisen. Es gibt ganz viele Floskeln, ihr kennt ihr bestimmt alle. Gott ist treu, Gott ist immer bei dir, egal was du machst, Gott geht immer mit. Ihr könnt in deinem Kopf weiterspielen, ihr habt ganz bestimmt viele weitere Beispiele. Hey, jeden Schritt des Weges ist Gott mit dir. Und egal was ist, er ist immer dabei. Schon tausendmal gehört und ich merke, das macht mit mir gar nichts mehr. Diese ganzen Floskeln zum Thema Treue, die machen mit mir gar nichts mehr. Da passiert nichts mehr. Und wenn jetzt jemand von euch sagt, also bei mir im Herzen passiert noch ganz viel, herzlichen Glückwunsch, das freut mich mega. Ich glaube aber, dass es bei vielen anderen es nicht so ist. Und das hat mich überrascht. Weil auf der einen Seite haben wir ein Thema, das gesellschaftlich vor sich hinkrebst und wir als Christen auch nicht davor gefeit sind, das auch zu übernehmen. Und wo es Arbeitsbedarf gibt. Und auf der anderen Seite scheint es so, als ob bei diesem Thema keiner eigentlich wirklich Lust drauf hat. Treue Gottes. Und wenn man diese zwei Sachen gegenüberstellt, dann merkt man irgendwie, da irgendwas stimmt da nicht. Das muss irgendwie einen Grund haben, dass wir keine Lust haben auf dieses Thema oder es so ausgelutscht ist, obwohl es eigentlich so relevant scheint im Moment. Und es hat seine Gründe. Und ich möchte euch das kurz mit einem Beispiel erzählen. Ich war am Johanneum in Wuppertal, ganz tolle Ausbildungsstätte. Also wenn jemand von euch Jugendreferent oder Pastor werden will, Liebenzell ist auch toll, aber sprecht vorher mit mir. Genau. Ich war im Johanneum 3 Jahre lang und in meinem Kurs war ein extremer Schwabe, der Micha. Ein extremer Schwabe. Ich habe dann gedacht, als ich ihn kennengelernt hatte, ich kann unmöglich in Württemberg arbeiten, wenn da alle so sind. Ich habe dann gemerkt, es gibt noch mehr Schwaben. Ich habe meine Verwandtschaft auch in Württemberg. Egal, auf jeden Fall, ich habe gemerkt, Micha ist ein extremer Typ. Jemand, der auf materielle Sachen ganz, ganz viel Wert legt. Also ein teurer Wein, teure Kleidung, ja, ist auch nichts gegen zu sagen. Aber interessanterweise, obwohl er Wert legt auf wertvolle Gegenstände, ging er dann zum Teil ganz, ganz schlecht mit wertvollen Sachen von anderen Menschen um. Vielleicht kennt ihr so Leute, die mit ihrem eigenen Besitz ganz, ganz vorsichtig sind, aber wenn sie was anderes bekommen, ganz schlecht mit umgehen. Der Micha war der Einzige am Johanneum, dem ich mein Auto nie ausleihen wollte, weil der ständig die Autos kaputt gemacht hat, die am Johanneum waren. Den eigenen Hauswagen, Autos von anderen, also wertvoll, die eigenen Sachen schön aufpassen, aber die Sachen von anderen, die waren kaputt. Und deswegen, als ich mich mal gefragt habe, kann ich dein Auto haben, habe ich gesagt, nö, das geht nicht. Aber Micha war in ganz vielen anderen Sachen noch extrem, und zwar auch im Thema Treue und Untreue. Auf der einen Seite war er ein ganz, ganz, ganz treuer Mensch. Also ich mag ihn auch wirklich. Ich mag ihn auch wirklich. Und er war ein ganz treuer, wenn man gefragt hat, wollen wir was machen? Immer da. Hat nie gesagt, oh, ich kann, ich habe keine Lust oder sonst irgendwie. Immer, hatte immer Lust, was zu machen. Ganz, ganz treuer. Und auf der anderen Seite in dem er sich oft verhalten hat, an der Grenze zum Untreuen, vor allem wenn es ums Thema Unwahrheit, Lügen ging. Und was ich klar machen möchte, diese beiden Extreme, diese beiden Charakterzüge, die waren nicht oder sind nicht voneinander zu trennen, die gehören ganz, ganz stark zusammen. Weil, und das ist so die Basis für seinen Charakter, glaube ich, er war, wie wahrscheinlich wir alle, auf der Suche nach Anerkennung und Liebe, ganz, ganz stark. Er hat es ein bisschen ungeschickt gemacht. Er war ganz stark auf der Liebe nach Anerkennung. Deswegen war er bei allem treu dabei. Weil wenn ich immer dabei bin, dann habe ich auch mehr Chancen, auch geliebt zu werden von anderen. Auf der anderen Seite, wenn er Fehler gemacht hat, dann war das ja gleichbedeutend damit, dass wenn wir die Fehler mitbekommen als Kurs, als Mitbewohner, dass er in der Anerkennung sinkt. Und deswegen, weil er das nicht wollte, hat er versucht, diese Fehler zu vertuschen, zu lügen und wurde untreu beim Thema Wahrheit. Und diese zwei Charaktersachen konnte man nicht trennen. Und er ist dann, das war wirklich irgendwann dann extrem, weil er so viel gelogen hat, musste er gehen vom Johanneum. Das war wirklich so krass, dass er unseren Direktor belogen hat, also wirklich eine heftige Geschichte. Und er musste dann gehen. Und bei Micha konnte man, wie gesagt, diese beiden Charakterzüge treu und untreu nicht trennen. Warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass es bei uns Christen mit Gott genauso ist. Gottes Treue und unsere Untreue lassen sich nicht voneinander trennen. Und das ist für uns manchmal ein Problem. Warum? Weil diese zwei Sachen nicht zu trennen sind und wenn ich von Gottes Treue spreche, automatisch meine Untreue mitgenannt wird. Und meine Empfindung ist, umso älter man wird im Glauben, umso erwachsener man wird im Glauben, umso schwieriger ist es manchmal, diese Basics, diese Grundlagen zu hören. Und ich lasse mir nicht so gern sagen, wie untreu ich bin. Es gibt eine Situation im Leben als Christ, wo es relativ einfach ist, das zu hören, dass man untreu ist. Und zwar, wenn man zum Glauben kommt. Da hat man es irgendwie kapiert und merkt, ja, eigentlich stimmt, ich bin untreu, Gott ist treu, Wahnsinn, der Hammer, ich werde Christ. Da ist es recht einfach. Aber, wenn man dann älter wird im Glauben, erwachsener wird im Glauben, seine Kinderschuhe ablegt, wird es immer schwieriger, sich diesen Satz anzutun, sag ich mal. Ich bin untreu. Und ich möchte mal diesen Satz auch ein bisschen in Frage stellen. Wie untreu bin ich? Wie untreu seid ihr wirklich? Die meisten von euch werden recht lange schon hier in der Gemeinde aktiv sein als Mitarbeiter oder als Gottesdienstbesucher oder beides und wirklich treu hier jeden Sonntag sitzen, mitarbeiten, Geld geben, beten. Und ihr sitzt vielleicht die Treuesten der Treuen, glaube ich schon. Und wenn ich mein Leben angucke, ich habe mir gesagt, irgendwann, ich verzichte auf ein Bombengehalt, ich verzichte darauf, an einem beständigen Wohnort zu leben, wie so ein Vagabund immer als Hauptamtlicher rumzuziehen und nicht reich zu werden damit, weil ich meinem Herrn treu sein möchte in meinem Beruf. Das heißt, ich würde von mir und auch von euch sagen, also wenn irgendwo die Treuen sitzen, dann wahrscheinlich hier. Und dann fällt es mir manchmal schwer, mir einreden zu lassen, dass ich untreu bin. Ist es wirklich so? Und ich glaube, deswegen fällt uns dieses Thema Gottestreue so schwer. Deswegen wird es so schnell zur Floskel. Weil umso weniger untreu ich mich selber fühle, umso weniger Bedeutung hat Gottes Treue. Versteht ihr die Gleichung? Umso weniger ich untreu bin, umso weniger Gewicht hat Gottes Treue, weil ich bin doch eigentlich schon ganz okay. Und die Frage ist jetzt, die ich heute Morgen mit euch angehen möchte, wie kann ich es schaffen, dass ich als Christ diese Treue Gottes nicht als Floskel erlebe in meinem Leben, sondern wahrhaftig. Wie kann ich das machen? Wie ist es möglich? Und die Antwort habe ich in meiner Hosentasche, aber davor möchte ich euch noch einen Bibelvers zeigen. Auf dem nämlich dieser ganze Prozess aufbaut, bei dem wir uns diesem Thema nähern. Römer 3, Vers 3, ich habe jetzt gute Nachrichtversion dabei. Da schreibt Paulus, es stimmt zwar, dass einige dieses Vertrauen enttäuscht haben. Also wir. Aber kann das Gottes Treue aufheben? Und ich bin so froh, dass dieser Satz, und das ist nicht nur einer, ich habe den Begriff Treue gegoogelt bei bibelserver.de. Es gibt so viele Stellen zum Thema Treue. Ich könnte 100 hier an die Wand projizieren, 100. Aber der fasst ganz gut zusammen. Das ist unsere Arbeitsgrundlage. Egal wie treu ich bin, egal ob ich dieses Wort Treue überhaupt verstanden habe, es gilt diese Grundlage und die entlastet mich so unglaublich. Und auch als Hauptamtlicher, und ich denke, Stefan weiß, wovon ich rede, es ist auch als Hauptamtlicher nicht immer einfach, unserem Herrn treu zu sein. Das ist manchmal einfach nicht möglich. Oder es ist anstrengend, oder es ist schwierig. Oder es gibt Wichtigeres, oder wie auch immer. Und dann sagt Gott, meine Treue bleibt trotzdem Grundlage für alles, was du machst. Und es entspannt mich unheimlich. Behalte das mal im Hinterkopf. Egal, wie untreu wir sind, Gottes Treue kann nicht aufgehoben werden. Was können wir jetzt tun? Wir können Treuepunkte sammeln. Ihr kennt bestimmt dieses Phänomen, wenn ihr an der Kasse seid, beim Rewe, beim Penny, beim egal wo, ja. Ihr kommt an die Kasse und die Verkäuferin oder Verkäufer fragt, sammeln Sie? Und ich denke jedes Mal, oh nee, lass mich in Ruhe. Ja. Ich sammle nicht. Das ist unglaublich anstrengend. Ich will das nicht hören. Ich will einfach nur bezahlen und ich sammle nicht. Ich habe aber einmal gedacht, bei diesem Laden hier, Zinser, ist in Tübingen, so ein Klamottengeschäft, da war ich schon ein paar Mal, dachte ich, vielleicht könnte es sich da lohnen. Vielleicht könnte es sich beim Zinser tatsächlich lohnen für mich, mit, hier heißt es Vorteilskarte, ist aber genau das Gleiche. Vielleicht könnte es sich da lohnen. Und ich habe dann gesagt, okay, ich hole mir so eine Karte. Und jedes Mal, wenn ich jetzt zum Zinser gehe und was kaufe, dann gehe ich an die Kasse und freue mich schon, weil dann die Kassiererin mich fragt, sammeln Sie? Und ich sage, ja, ich sammle. Puh, unglaublich, ich kann mit Ja antworten. Und ich glaube, dass für uns Christen in ähnlicher Weise das Gleiche gilt. Wenn ich mit dem Thema Treue Gottes konfrontiert werde und ich keine Treuekarte habe, dann werde ich jedes Mal sagen, nee, ich sammle nicht. Nee, ich sammle nicht und werde es ablocken. Auch wenn ich eigentlich denke, vielleicht sind diese Treuepunkte gar nicht so schlecht. Vielleicht ist die Treue Gottes, ja eigentlich weiß ich, ist nicht schlecht, aber ich sammle nicht. Und deswegen empfehle ich euch, eine Treuekarte, eine geistliche Treuekarte anzulegen. Wie funktioniert das in der Praxis? Zum einen, ich beschäftige mich mit anderen Treuepunktesammlern. Ich beschäftige mich mit anderen Treuepunktesammlern. Ich habe eine kleine Schwester, die heißt Caro. Caro ist mittlerweile 18, 19? Ja, ich weiß nicht genau, 18, 19. Kann man mal vergessen. Ich habe Caro sehr lieb, ganz, ganz cooles Mädel. Und Caro war früher immer bei uns auf dem Jungschalzeltlager dabei, aber ist dann, wie das halt oft so ist, in ihrer Teenie-Zeit vom Glauben ein bisschen weggekommen. Und obwohl ich Jugendreferent bin, habe ich mit meiner kleinen Schwester die letzten 5 Jahre nie über Gott geredet. Ich sag euch, manchmal ist es für mich leichter, mit einem Fremden auf der Straße oder mit meiner Friseurin über Gott zu sprechen, als mit meiner eigenen Familie. Ja, das ist manchmal viel einfacher mit Fremden. Und dann kommt eines Tages eine WhatsApp-Nachricht von Caro auf mein Handy. Und Caro schreibt mir und sagt, Kim, können wir mal über den Glauben reden? Und ich denke, krass, was ist denn jetzt passiert irgendwie? Und sage, ja klar, können wir gern machen, auf jeden Fall. Haben einen Termin ausgemacht, ich wusste, ich komme nach Hause. Und dann haben wir miteinander geredet. Und dann hat sie erzählt, sie war in Freiburg im Krankenhaus bei einem Arzt. Und dieser Arzt hat mit ihr erstmal untersucht. Und dann gesagt, hey, du siehst so traurig aus. Da hat sie gemeint, ja, ich bin auch traurig. Sind sie ins Gespräch gekommen über so ihre Lebensthemen, ja. Aber gesagt, Caro, erzählst du irgendeinem Fremden deine Lebensgeschichte? Egal, kannst ja machen. Und dann hat er zu ihr gesagt, was denn mit Gott? Hast du schon mal von Gott gehört? Und sie kannte das ja vom Zeltlager. Und dann hat dieser Arzt ihr ein bisschen von Gott erzählt, von Jesus, von Glauben. Und meine kleine Schwester ist da irgendwie angesprungen drauf. Ich dachte, verrückt irgendwie. Und aus diesem Impuls heraus hat sie mich angeschrieben und gesagt, Kim, ich muss mit dir mal über das Thema reden, weil du bist irgendwie Jugendreferent und so. Und dann habe ich mit meiner kleinen Schwester, das war über Weihnachten, stand mir in der Küche, war ein bisschen seltsam irgendwie, ich war ein bisschen nervös, bin selten nervös eigentlich, aber ich war echt nervös. Mit meiner kleinen Schwester da in der Küche und haben wir über Gott geredet. Und darüber, ob sie mal wieder in den Jugendkreis gehen könnte und wie es ihr mit Gott geht und welche Fragen sie hat. Und das Gespräch hat mich unglaublich berührt. Das hat mich unglaublich motiviert auch. Weil ich gemerkt habe, ich beschäftige mich in meinem Berufsleben oft mit den Leuten, die schon im Glauben dabei sind und überlege, wie kann ich die fördern und weiterbringen im Glauben. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die total auf der Kippe stehen mit Gott. Die in meinem engeren Umfeld sind. Und ich glaube, dass jeder von euch auch Menschen in seinem näheren Umfeld hat, die mit Gott ein bisschen auf der Kippe stehen. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich mit meiner Schwester, mit solchen potenziellen Treuepunkte sammeln beschäftige, das motiviert mich. Zum einen, weil es mir klar macht, krass, ich bin schon gerettet. Ich bin schon auf der richtigen Seite. Boah, bin ich Gott dankbar dafür. Und ich kann da keiner wegziehen von Gott. Und auf der anderen Seite hat es wieder mein Herz entfacht für die Menschen, die vielleicht noch nicht ganz kapiert haben, was man mit so einer Karte machen kann. Und ihr habt bestimmt solche Menschen noch im Umfeld. Und ich mache euch da wirklich Mut, das Gespräch zu suchen. Ich weiß, dass das oft irgendwie schwierig scheint. Und man denkt, der andere wird bestimmt mich komisch angucken. Aber manchmal ist so ein eigener Puls von sich aus so viel Gold wert. Ich habe einen weiteren Freund, auch aus dem Johanneum, der hat seinen Beruf abgebrochen, konnte nicht mehr Jugendreferent sein, ging ein Jahr auf Weltreise, hat gesagt, ich möchte mit Gott und Kirche und Glaube, ich brauche da einen Break, ich brauche da eine Auszeit. Und wird jetzt mein neuer Mitbewohner in Tübingen, wo ich wohne, freue mich sehr drauf. Und ich habe zu ihm, er hat ein bisschen Angst vorher, gesagt, Kim, können wir wirklich zusammenziehen, weil du bist Jugendreferent, du bist Christ und ich persönlich weiß gar selber nicht, wo ich stehe, funktioniert das mit uns? Und ich habe gesagt, hey, auf jeden Fall. Ich möchte das auf jeden Fall. Und ich habe gemerkt, als dann klar war, er wird bei mir einziehen, wie ich motiviert war. Und ich dachte, boah, was für eine Chance dahinter steht. Nächster Punkt. Ich gehe an den Ort, an dem es die meisten Treuepunkte gibt. Und ich glaube tatsächlich, dass es einen Ort gibt, aber der bei jedem unterschiedlich ist. Die Grundlage ist aber immer die gleiche. Und zwar glaube ich, dass dieser Ort ganz grob das Gebet ist. Ich habe lange nicht gewusst in meinem Leben, was es heißt, ehrlich zu beten. Ich war geprägt von der Gebetskultur meines Jugendkreises, von der Gebetskultur meiner Gemeinde. Und das ist jeder von uns irgendwie. Man ist geprägt von Gebetskulturen anderer. Und man macht meistens so einen Mischmasch draus. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass mir Beten schwerfällt. Dass nicht nur Beten mir schwerfällt, sondern dass ich irgendwie nicht mehr Lust habe, mit Gott zu reden, weil ich auch nicht wusste, wie geht es eigentlich? Wie kann ich wirklich ehrlich beten? Und ich bin so veranlagt, ich hasse Smalltalk. Mag ich nicht so gerne. Ich mag es, wenn man über die wesentlichen Dinge des Lebens ehrlich ins Gespräch kommt. Wenn man echtes Interesse am anderen hat. Und ich habe gesagt, das muss auch für meinen Glauben gelten. Ich will mit Gott nicht einfach reden, nur damit was gesagt ist. Ich möchte Gott die Sachen sagen, die mich beschäftigen. Und ich habe überlegt, was heißt es, ehrlich mit Gott zu sprechen. Und ich bin da immer noch dran. Weil ich ganz schnell in meinen alten Gebetsfloskeln drin bin. Und ich lernen möchte, was heißt, ehrlich zu beten. Und was mir geholfen hat, ist Folgendes. Wir hatten am Johanneum, das Johanneum ist ein flaches Gebäude, also auch quasi hat ein Flachdach oben und ich bin da manchmal auf dieses Dach drauf. Man darf das eigentlich nicht, weil es gibt kein Geländer, man könnte runterfallen, aber ich habe eh Höhenangst, das heißt, ich wusste, ich werde eh nie an den Rand gehen und runterfliegen, ich kann auch hoch, ja, ist egal, ich habe Höhenangst. Und dann bin ich immer hochgegangen auf dieses Dach und Wuppertal, ich weiß nicht, wer Wuppertal kennt, ist wirklich wie so ein Tal und das Johanneum ist auf der einen Seite hier oben. Das heißt, nachts, wenn man auf dem Johanneumsdach sitzt, kann man ins Tal runtergucken und sieht die Lichter der Stadt. Und es sieht unglaublich schön aus. Unglaublich schöner Anblick. Und warum ich oft auf dieses Dach bin, ist folgender Grund, weil wenn ich auf diesem Dach war, dann konnte ich beten. Und nicht, weil ich mir vorgenommen hatte zu beten auf diesem Dach, sondern das kam einfach. Es gibt Plätze, Orte in meinem Leben, wenn ich da bin, die Schweiz ist so ein anderer Ort, wenn ich auf einem Schweizer Berg oben stehe, auf Matterhorn oder egal, ja, auf einem Schweizer Berg oben stehe, ich muss mich da nicht überreden zum Beten, ich bete einfach. Und ich sage das immer jungen Leuten, wenn ich über das Thema Gebet mit ihnen spreche, du kannst grundsätzlich überall beten, auf jeden Fall. Aber wenn es in deinem Leben bestimmte Orte gibt, die dich ganz besonders inspirieren, dann such dich vielleicht öfter auf. Wenn es irgendwie nicht gerade jetzt Schweiz, ein bisschen schwierig jedes Mal, aber wenn es Orte gibt, die in der Nähe sind hier und Württemberg ist ja schön, sag ich als Badener, Württemberg ist ja schön, dann such dir diese Orte und besuch sie vielleicht öfter. Weil so ein Ort manchmal helfen kann, ehrlich zu beten. Und mein Gebetsleben hat es verändert, dass ich angefangen habe, ehrlich zu beten. Und ihr könnt mir glauben, das hat so viele Treuepunkte gegeben. Das war so unglaublich, auch was Gott mir sagen konnte im Gebet. Nicht nur, dass ich was sagen konnte, auch was er mir sagen konnte. Und das dritte und letzte ist, ich freue mich über den, der mir die Treuekarte nicht wegnimmt. Ich weiß, dass rein rhetorisch man es nicht machen sollte, eine Formulierung negativ zu formulieren. Ich hätte auch schreiben können, ich freue mich über den, der mir die Treuekarte gibt. Aber ich möchte es bewusst so negativ stehen lassen, weil ich finde, da liegt der Knackpunkt drin. Ich möchte kurz erklären, was ich damit meine. Wir alle bauen an Gottes Reich mit. Egal ob haupt- oder ehrenamtlich. Egal ob Jungscher-Mitarbeiter, egal ob in der Bibelstunde, egal ob im Putzteam, völlig egal. Wir bauen alle an Gottes Reich mit. Und es gab schon einige Momente in meinem Leben als Jugendreferent, wo ich gedacht habe, ich bin eigentlich im falschen Beruf. Beziehungsweise, wie kann Gott mir eigentlich diese ganze Verantwortung geben, die ich habe? Das ist eigentlich verrückt. Und vielleicht hast du das auch schon mal gedacht. Dass du eigentlich an einem Reich mitbaust, an dem, was Gott am wertvollsten ist, an seinem Reich, also an uns irgendwie, da baust du mit und du hast viel Verantwortung und du machst wahrscheinlich, wie ich, auch manches falsch, also vermute ich einfach mal, wenn ihr Menschen seid hier in Dagersheim, dann macht ihr vielleicht manches auch falsch und mich hat das eine Zeit lang extrem unter Druck gesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber mich hat das unter Druck gesetzt, Hauptamtlicher zu sein, weil ich ja immer Leistungen bringen muss. Und jetzt im Reisedienst ist es so, ich mache das wie heute bei euch auch, ich komme irgendwo hin, bin vielleicht 2 Stunden da und gehe wieder und das Einzige, was die Leute von mir wissen, ist so eine kurze Predigt. Und wenn die nicht gut war, dann behält man aber auch nur das. Und da frage ich mich dann schon, erstens, kann ich das jeden Tag liefern und kann ich auch den Leuten was sagen, was ihnen wirklich weiterhilft im Glauben? Und da gibt es so Zeiten, wo ich gedacht habe, wenn Gott konsequent wäre, also wenn ich Gott wäre, ich hätte vielen Menschen diese Karte schon längst entzogen, weil es keinen Sinn macht, in sie zu investieren. Und dann gilt wieder dieser Satz von vorhin, Römer 3, Vers 3. Gott entzieht mir diese Karte nicht. Und es gab in meinem Leben einige Punkte, wo ich gedacht habe, dass er müsste eigentlich wegnehmen. Ich war Jugendreferent beim CVJM in Waldorf-Felslach. Und ein großer CVM, aber kein Jugendkreis. Also nicht wie hier bei euch, 40, 50 Leute, da gab es einfach keinen Jugendkreis. Und mein erstes Projekt war, wir gründen einen Jugendkreis. Und alle haben gesagt, Kim, es ist schwierig, es hat die letzten Jahre nicht geklappt, könnte auch mit dir nicht klappen. Aber ich habe gedacht, ist mir egal, ich bin Berufsanfänger, ich bin motiviert noch, ich reiße jetzt richtig was. Und ich habe richtig investiert, habe ein Team zusammengesammelt, 12 Leute, habe gedacht, wenn die schon im Team sind und jeder von denen einen Freund mitbringt, sind wir schon 25. Wir haben auf den Abend hingefiebert, geworben und am ersten Abend kamen 36 Leute. Und ich wusste, ein paar haben gefehlt. Also wirklich mega Erfolgserlebnis. Zweiter Abend 15. Dritter Abend 12. Vierter Abend 4. Nach 2 Monaten 1. Und ich habe gedacht, was habe ich falsch gemacht? Und dann ist Folgendes passiert. Ich habe gemerkt, wie meine Motivation, meine Treue zu diesem Kreis immer kleiner wurde. Wir haben den Tag gewechselt. Sind auch nicht mehr gekommen. Es gab sogar einmal, wo keiner kam. Da habe ich echt gedacht, was mache ich eigentlich in meinem Beruf? Und ich habe gemerkt, wie meine innere Treue zu diesem Jugendkreis immer kleiner wurde, weil das irgendwie kein Erfolgsding war. Im Gegenteil, das war mit meinem Namen behaftet und es war irgendwie klar, da habe ich irgendwie versagt. Der Start war zwar ziemlich gut, aber das, was danach kam, war irgendwie gar nichts. Und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich keine Lust mehr auf diesen Kreis und dass ich gegenüber diesem Kreis irgendwie untreu die Lust verloren hatte. Und ich habe oft gedacht, Gott, du siehst, ich habe keine Lust, aber ich kann nicht. Und Gott hat diese Karte nicht weggenommen. Und er wird sie auch bei Sachen, die ich jetzt im EC mache, nicht wegnehmen. Und ihr könnt mir glauben, ich habe nicht vor, irgendwas kaputt zu machen oder so. Aber ich weiß, dass wenn es nicht klappt und wenn ich menschlich gesehen nicht erfolgreich sein werde, dann wird diese Karte nicht weggenommen werden. Dafür bin ich dankbar. Und ich möchte euch einladen, in den nächsten Tagen und Wochen wirklich anfangen zu sammeln. Und wie krass kann es vielleicht werden in deinem Christsein, wenn diese Karte oder dieses Bewusstsein, dass du diese Karte dabei hast, wenn das ständig da ist. Und ich habe das in der Vorbereitung zur Predigt probiert. Was heißt es, wenn ich meine Karte immer aktiv dabei habe? Und ihr könnt mir glauben, das verändert einiges. Das verändert einiges, wenn ich immer denke, ich möchte sammeln, an jedem Punkt Gottes Treue erleben. Und jetzt kommt zum Schluss. Es gibt viele Sachen in unserem Christsein, die sind sehr, sehr kognitiv. Die spielen sich fast nur hier oben ab. Wir machen Jugendkreis Dienstagabends, 40 Minuten Bibelarbeit um 8.30 Uhr, wo andere sagen, da gucke ich höchstens Fußball, mehr ist kognitiv nicht drin. Da machen wir Bibelarbeit, ja, ist ganz stark. Wir sind kopfmäßig ganz gut dabei. Aber es gibt noch so viel, das unser Herz manchmal vermissen lässt. Wo unser Herz sich nach was Greifbarem sehnt. Und ich glaube, dass dieser Punkt des Treue Gottes was ist, was ich nicht nur in meinem Kopf kapieren muss oder darf, sondern mein Herz spüren darf. Und ich bin nicht nur Christ geworden, um was zu kapieren, sondern auch was um was zu erleben. Und dafür bin ich Gott dankbar. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir für heute Morgen, für diesen Gottesdienst, für die Lieder, für die Möglichkeit, mit dir zu reden. Dass man mit dir immer reden darf, dass du treu irgendwie, ja, wartest auf uns, auf Gespräche mit uns, dass die Gespräche mit uns Freude bereiten, dass sie schön für dich sind. Und ich wünsche mir sehr, dass die Treue, dass dieses Wort, das oft so floskelhaft belastet ist, dass das was ganz Zentrales wird in unserem Christsein. Und du bist so gut, du legst die Grundlage für dieses Thema. Du bist nämlich immer treu, egal was ist. Und ich wünsche mir echt, dass wir zu Menschen werden, die an jeder möglichen, an jeder Gelegenheit sammeln. Dass wir die Leute in unserem Umfeld, die vielleicht noch nicht Treusammler sind, dass wir an denen lernen, dass wir dankbar werden an denen. Und dass wir es lernen, ehrlich mit dir ins Gebet zu gehen, ins Gespräch. Das Gebet, was Lebendiges ist und nichts Verpflichtendes, nichts Starres. Und ich danke dir, dass bei allen Fehlern, die wir machen, bei aller Untreue, du immer zu uns hältst. Und ich wünsche mir so sehr, dass das unser Herz berührt, deine Treue. Dass wir es nicht für selbstverständlich erachten. Und es gibt so viele Menschen in meiner Generation, die das nicht leben können, diese Treue. Und du bist so ein tolles Gegenbeispiel, Herr. Segne du uns in dieser Woche mit Mut, Themen anzugehen, mit Mut, Sachen umzusetzen, nicht nur Sachen zu durchdenken, zu reflektieren, sondern zu leben mit dir gemeinsam. Danke, dass du hier heute Morgen in Dagesheim bist im Gottesdienst, dass du das ernst nimmst, was uns gerade bewegt und dass du uns liebst, Herr. Amen.